Hallo und herzlich willkommen zu Warum Comedy. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 1. Mai 2020. Hier in diesem Podcast wurde das deutschsprachige Ausland noch viel zu sehr vernachlässigt. Das ist mir bewusst, das liegt aber schlicht und einfach daran, dass ich noch drauf bestanden habe, meine Gespräche bis vor kurzem noch persönlich auszuführen, da das jetzt aufgrund gewisser gesetzlicher Auflagen, die auch allesamt sehr vernünftig sind, nicht möglich ist, kann ich mich endlich auch wieder ins Ausland vorwagen. Und da machen wir das doch gleich mit einer gebürtigen Schweizerin, die schon lange in Wien wohnt, damit wir gleich Österreich und die Schweiz abgedeckt haben. Es handelt sich um Isabel Meili. Isabel und ich sind uns vor knapp 2 Jahren mal auf einer Show begegnet. Das war sehr schön. Und auch darüber gilt es zu sprechen. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Isabel Meili. Wie war dein Wanderausflug heute?
Schön, sehr cool. Also es gibt so verschiedene Stadtwanderwege in Wien. Und 10 insgesamt. Und ich versuche jetzt da jeden abzuklappern, weil das eine sehr, sehr gute Beschäftigung ist.
Stadtwanderwege tatsächlich? Also durch urbane Wanderungen?
Nein, man fährt dann immer an den Stadtrand und von da geht es dann wirklich durch den Wald. Und es ist eigentlich, jeder Stadtwanderweg hat mindestens ein schöner Aussichtspunkt, wo man dann noch irgendwie über ganz Wien runterschauen kann. Das ist echt sehr, sehr cool. Und die sind halt jetzt nicht so, also ich meine, bergig ist es halt nicht in Wien, aber zumindest hügelig. Und die sind so zwischen 9 und 15 Kilometer. Das ist echt cool.
Boah, das klingt super. Aber wie viele von den 10 hast du schon?
Also es ist eine schwierige Frage, weil letztens habe ich, also vor, glaube ich, 3 Tagen oder so, bin ich bei Stadtwanderweg 3 gestartet, habe mich dann verlaufen, was echt eine Kunst ist, weil es ist relativ gut angezeigt und beschildert. Keine Ahnung, wie mir das passiert ist. Und dann war ich auf 4a auf einmal und dann wieder auf 3. Also den muss ich, glaube ich, nochmal machen.
Oder du kannst ihn als 1,5 zählen.
Ja, geht auch.
Aber ist das so deine Beschäftigung gerade, um dich so in der Isolation und Quarantäne zu beschäftigen?
Ja.
Dass du wandern gehst?
Vor allem ist es auch, also die Menschen, die man dann da trifft, die haben auch keinen Mundschutz und irgendwie erinnert das einem so ein bisschen an die Normalität. Also man vergisst dann, also weil in der Stadt ist es halt mega extrem, da läuft halt jeder mit Mundschutz rum und da merkt man immer, irgendwas ist anders als sonst, irgendwas stimmt nicht ganz. Und da draußen eben nicht. Und das irgendwie tut auch sehr gut. Und Wald ist halt immer gut. Also ich weiß nicht, Wald ist halt immer so Ruhe und Entspannung und Kopf auslüften.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich muss, glaube ich, auch langsam mal raus. Ich stecke mittlerweile seit 6 Wochen, gehe ich nur noch zum Einkaufen raus. Das zehrt auch langsam.
Ja, voll. Du warst noch gar nicht draußen.
Ich habe mich einmal mit meinen Eltern zum Eisessen getroffen. Und das hat mir schon gereicht, weil ich gesehen habe, wie verantwortungslos viele Leute sind gerade. Und dann dachte ich mir, dann bleibe ich lieber drin, bevor ich mich über die anderen Leute aufregen
muss.
Ja,
das stimmt.
Aber ich muss heute drüber nachdenken, wo wir uns kennengelernt haben. Das ist nämlich unfassbarerweise schon fast 2 Jahre her. Das war im Juni 2018 in Burghausen.
Ja, genau.
Das war sehr schön, weil wir danach ja auch noch auf der Burg waren und so. Das war eine gute Zeit, aber ich musste an eine Frage denken, die du mir da gestellt hast, die mich jetzt in der Quarantäne wieder eingeholt hat, nämlich welche Hausarbeit ich am unliebsten mache.
Echt? Das habe ich dich gefragt?
Das hast du mich damals gefragt. Und ich habe es
regelmäßig
dran denken. Ja, wirklich.
Und welche war's?
Ich glaube, damals habe ich Wäsche waschen gesagt, weil ich damals noch in einer WG gewohnt habe und deswegen musste ich da immer quasi daneben sitzen und darauf warten, bis die fertig wird, dass ich es nicht zu lange drin lasse und ein Mitbewohner dann daran möchte. Was würdest du aktuell auf die Frage antworten?
Ich habe gerade vorhin abgewaschen, das war ziemlich uncool. also demnach glaube ich abwaschen, weil ich habe keinen Geschirrspüler und ich habe so 2 Spül, also ach, wie heißt das auf Hochdeutsch? Also, auf Schweizerdeutsch heißt es Lavabo.
Okay. Ich dachte mir, okay, ich bin Münchner, ich krieg's hin, aber leider nein.
Es fällt mir echt tatsächlich gerade nicht ein. Naja, da wo man halt das Geschirr reintut und wo halt dann Wasser reinkommt. Spüle.
In die Spüle, ja.
Ja,
Gut.
genau.
Wenn Wasser reinkommt, ist die Spüle, ja.
Genau. Und ich glaube, die eine ist verstopft und ich weigere
Ah,
mich
sehr gut.
aber, das zu reparieren und das Rohr zu öffnen, weil das ist immer wahnsinnig ekelhaft. Und deswegen habe ich noch mehr keine Lust darauf, weil ich jedes Mal auch daran erinnert werde, dass ich eigentlich das Rohr reparieren müsste. Und das ist echt mega ekelhaft.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, also bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich das lieber staple und einzeln abwasche, als mal das mir ein Herz zu fassen und den ganzen Schmarrn abzuspülen. Aber ja, es ist ja für dich, glaube ich, wirklich, tut mir leid, dass ich dich da so erinnern muss, aber für dich ist es, glaube ich, wirklich der ungünstigste Zeitpunkt für eine Quarantäne gerade, vor allem für das, was du gerade geplant hattest, oder? Weil du stehst mit deinem zweiten Programm in den Startlöchern gerade.
Ja, das stimmt. Das ist also wahnsinnig beschissener Zeitpunkt. Aber ich hatte eigentlich noch ziemlich Glück, weil die Premiere konnte ich noch spielen. Also
Ah,
das
okay.
ging noch. Die war am 9. März und am 10. März war dann zumindest hier in Wien oder in Österreich erstmal das mit den Veranstaltungen über 100 Menschen und dann war dann eh 2 Tage später, jetzt geht gar nichts mehr. Und also so gesehen hatte ich mega Glück, aber es ist natürlich trotzdem, dass man immer so den Schwung der Premiere natürlich ein bisschen nutzt für die Folgetermine und irgendwie es war auch ein bisschen Presse da und das wäre natürlich ganz toll gewesen, wenn es dann gleich so weitergegangen wäre. Aber ich bin zumindest wahnsinnig dankbar, dass ich die Premiere überhaupt spielen durfte.
Wo hast du die gespielt?
In Casanova, das ist so in der Wiener Innenstadt.
Und wie war das? Wie viele Leute waren da?
200 und es war mega cool. Ich habe es total genossen und es hat, also ich war unfassbar aufgeregt. Und einerseits ist es dann immer so schön, wenn so viele Freunde auch im Publikum sitzen und Kollegen. Andererseits macht es natürlich noch nervöser. Oder ich weiß nicht, wie geht es dir so mit Angehörigen und Familienmitgliedern, wenn die im Publikum sitzen?
Es ist schwierig meistens. Also es kommt auf die Umstände drauf an. Ich durfte ja im Januar auch mein erstes einmaliges Solo-Termin spielen. Und da habe ich meiner Familie gesagt, die sollen sich möglichst weit nach hinten ins Dunkel verziehen, dass ich sie auch ja nicht von der Bühne aus sehen kann. Weil das ist, wie du schon sagst, man freut sich, dass sie da sind, aber ich merke, dass ich da, dass da prallen zwei Welten aufeinander. Es ist
Inwiefern?
zumindest bei mir so, dass ich wenn ich auf der Bühne stehe oder performe, dann habe ich da so meine Leute um mich rum und so meinen Freundeskreis, und bei der Familie ist es was anderes, ist es so fast ein anderes Leben. Und in so einem Moment prallen die dann aufeinander und das wirkt alles so ein bisschen surreal. Kennst du das auch oder bist du zu sehr Performerin seit vielen Jahren? Also
Nein, es,
ausschließlich Performerin.
also doch, es macht schon was mit mir, wenn das Publikum, also wenn die Eltern oder ja, vor allem bei den Eltern. Also ich finde es mega cool, dass sie sich das anschauen. Manchmal bin ich aber auch ein bisschen unanständig und das ist mir dann, also peinlich ist jetzt das falsche Wort, aber es ist schon, es lässt mich nicht ganz so kalt, wie wenn es Freunde sind und wenn ich dann keine Ahnung, irgendeinen Joke habe. Also ich bin ja nicht ständig unter der Gürtellinie, aber ab und zu mal, wenn ich dann übers Masturbieren rede und mein Vater sitzt da in der ersten Reihe, dann, also cool ist es nicht. Aber irgendwie gehen die auch ganz cool damit um. Das finde ich irgendwie echt total lässig, dass es denen irgendwie, auch die harte Sprache, die ich manchmal benutze, das ist denen irgendwie egal. Oder zumindest sagen sie das. Vielleicht haben sie schon die Adoptionspapiere ausgefüllt und wollen mich demnächst mal freigeben. Aber oder enterben oder keine Ahnung. Aber derweil tun sie eigentlich, nein, ich glaube, das ist kein Problem für die irgendwie.
Ja, ich glaube eben auch, das ist genau das, was ich meine mit den zwei Welten, die aufeinanderprallen, glaube ich, weil du eben doch auf der Bühne vielleicht anders bist und über andere Themen sprichst, wie du es vielleicht mit den Eltern oder im anderen Freundeskreis machen würdest.
Ja, auf jeden
Ist
Fall, ja.
das bei dir, würdest du sagen, dass du eine eine Bühnenfigur hast? Also natürlich bist du es selbst, weil sonst wär's keine Stand-up-Comedy nach meiner Definition, aber man ist ja doch anders, oder?
Ja, also ich glaube, ich bin mutiger auf der Bühne und schlagfertiger und ein bisschen härter, glaube ich, als ich auch sprachlich als privat. Privat bin ich, glaube ich, höflich, sehr höflich, teilweise zu höflich. Und das bin ich halt auf der Bühne gar nicht. Und das genieße ich dann aber auch sehr.
Bist du jemand, der mit dem Publikum spricht?
Mittlerweile ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich das getraut habe. Oder ich war so in einem Tunnel früher, dass ich irgendwie die ganze Zeit nur gehofft habe, hoffentlich kann ich meinen Text und hoffentlich verfahre ich mich nicht in meinem Text und komme dann da nicht mehr raus und kriege einen Blackout und hatte irgendwie so panische Angst davor, nicht wieder reinzufinden. Und jetzt ist da schon viel, viel mehr Spielraum für Impro oder Interaktionen mit dem Publikum und auch, glaube ich, mehr Vertrauen, dass ich mir denke, und wenn ich rausfliege, dann irgendwie komme ich da schon wieder rein.
Ist da deine Theatererfahrung auch was, wovon du zehren kannst bei sowas?
Nein, im Gegenteil. Das hat es, glaube ich, hat mich dazu veranlasst, am Anfang nur so stur meinen eigenen auswendig gelernten Text aufzusagen. Und weil diese vierte Wand ja im Comedy oder Kabarett komplett durchbrochen wird. Und das ist halt beim Schauspiel überhaupt nicht so. Und ich glaube, ich war ziemlich unlocker am Anfang. Das wurde mir auch öfters mal gesagt, auch von Kollegen, die gesagt haben, ja, man sieht dir deine Schauspielausbildung an und das meine ich jetzt nicht positiv. Also ich habe das Gefühl, ich musste wieder lernen, so dieses das Publikum sind meine Kumpels und denen erzähle ich jetzt halt was mir gestern widerfahren ist. Um auf diese lockere Schiene wiederzukommen, das musste ich wieder ein bisschen lernen irgendwie.
Ist das was, wo du dann auch jetzt beim Schreiben vom zweiten Programm mehr drauf geachtet hast, dass du nicht mehr so den stringenten Text, also dass du dir nicht mehr dein eigenes Theaterstück schreibst?
Beim Schreiben eigentlich weniger. Also es war ein bisschen zäh, jetzt das zweite Programm zum Schreiben. Und ich war dann froh, wenn ich überhaupt was hatte, dass ich mir dann gar keine Gedanken mehr gemacht habe. Also ich hab ein bisschen gekämpft im Schreibprozess und war dann einfach froh, dass ich überhaupt dann auf diese 90 Minuten wiedergekommen bin.
Man sagt ja immer, dass das zweite Programm ist das Schwierigste zu schreiben, weil man eben fürs erste hat man so viel Zeit, wie man braucht. Und das zweite muss dann auf einmal da sein. Also da hast du dann auf einmal eine Deadline und hast dann auf einmal die ersten Termine ausgemacht und so. Und dann steht da aber noch kaum was von dem Programm. Ich habe gehört, du bist für eine Woche nach Mallorca gegangen, um dein Programm zu schreiben.
Ja, genau.
Funktioniert das?
Ja, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Und das war aber auch so ein ich muss das jetzt schreiben. Und ich habe das Gefühl, ich habe einen wahnsinnigen Zeitdruck. Ich bin überhaupt nicht da, wo ich in meinem imaginären Plan mir vorgestellt habe, wo ich sein sollte zu dem Zeitpunkt. So über Weihnachten, Neujahr, und die Premiere war dann am 9. März und dann habe ich gedacht, ich muss einfach, ich brauche einen kompletten Tapetenwechsel und keine Ablenkungsmöglichkeiten und einfach schreiben, schreiben, spazieren, nochmal drüber nachdenken, wieder schreiben, spazieren, schreiben, essen, essen, schlafen, essen, schreiben, genau. Wo schreibst du denn prinzipiell?
Ich schreibe prinzipiell viel zu wenig. das ist, glaube ich, also da ist dieser Druck von dem anstehenden Premierentermin, glaube ich, sehr gut. Ich merke jetzt gerade, dass sich jetzt in der Quarantäne mein Schreibprozess verändert, weil ich einfach nicht mehr so viel ausprobieren kann gerade. Ich schreibe physisch mehr jetzt als früher, weil früher habe ich einfach mir was ausgedacht, da habe ich drei Stichpunkte aufgeschrieben, bin damit auf die Bühne. Das habe ich aufgenommen und mit diesem Tondings habe ich, also mit der Tonaufnahme bin ich dann losgezogen.
Ah, interessant, ja.
Und das geht jetzt gerade nicht, weil ich es gerade nicht ausprobieren kann. Deswegen fange ich jetzt eher wieder an, mehr zu schreiben. Habe aber eben auch Angst, wie du sagst, also ohne große Theatervergangenheit habe auch ich Angst, dass ich eben dann zu sehr an einem Text hänge am Ende des Tages, wenn ich mir von Anfang an einen Text geschrieben habe. Aber du bist ja aus der österreichischen Schule, wenn man das so sagen kann, was Programme angeht. Das heißt, du hast auch das Programm weniger aus, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber aus so weniger aus kleinen Sachen zusammengestückelt, sondern du hast schon das ganze Programm von vorne bis hinten als eins geschrieben, oder?
Nein, ich habe schon auch gestückelt und also sind die einzelnen Bits, die kann man alle auseinandernehmen und dann einzeln spielen. Und ich habe schon viele Nummern, wo ich dann mich immer wieder darauf zurückbeziehe oder irgendwelche Callbacks mache, teilweise auch erst eine halbe Stunde später oder so, aber prinzipiell lässt sich das alles zerstückeln und in 5 Minuten oder 3 Minuten Bits teilweise aufteilen. Und es läuft alles so unter dem Deckmantel genug, also so heißt das Programm. Und das ist ja eigentlich auch sehr ein weitläufiges und sehr breit gefächertes Thema. Und deswegen, also ich habe jetzt keine Geschichte oder so, es hat schon einen roten Faden so einigermaßen, aber jetzt keine Geschichte, die von A nach Z läuft, sondern da könnte man jetzt das, auch die einzelnen Bits nochmal untereinander aufteilen. Ich habe das jetzt nur so geordnet, wie ich mir dann nach 2 Tryouts gedacht habe, dass das am meisten Sinn ergibt und dass irgendwie der Fluss reinkommt und irgendwie, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch sogar so 5, 6 Lieder und dass ich dann geschaut habe, dass das vielleicht besser aufgeteilt ist, keine Ahnung, dass nicht alle 5 Lieder gleich nacheinander sind und dann im ganzen zweiten Teil gar nichts mehr. Aber theoretisch könnte man da locker flockig noch das alles auseinandernehmen und nochmal eine komplett neue Reihenfolge machen.
Okay, aber dieser Deckmantel von dem Titel Genug, war das so ein, also kam der Titel zuerst oder kamen die Nummern zuerst?
Tatsächlich der Titel. Also ein paar Sachen hatte ich schon, ein paar Ideen und ein paar vollständige Nummern hatte ich schon. Und dann kam der Titel und dann kamen die restlichen 80 Minuten.
Okay. Aber du hast aber nicht jetzt von Anfang an irgendwie nur mit diesem Wort und diesem Hintergedanken die ganzen einzelnen Nummern geschrieben, oder?
Nein, gar nicht. Teilweise auch was völlig abseits vom Thema. Und dann habe ich teilweise versucht, noch irgendwas zu verbinden zum Thema Genug. Aber ich finde auch ein Thema oder der Titel eines Programms muss gar nicht permanent präsent sein. Also mich nervt das sogar, wenn Comedians dann immer wieder zurückkommen und gerade bei Genug, es ist irgendwie, irgendwann ist dann halt auch genug, ne? Und da gibt es viele blöde Wortwitze, wo ich mir denke, die erspare ich mir jetzt alle. Und ich muss dann nicht jedes Mal nach jedem Bit sagen, so, und jetzt genug zum nächsten Thema oder sind wir nicht alle genug? Bist du genug? Bin ich genug? Ich habe genug davon. Oder keine Ahnung. Also, ja.
Ja, das klingt mehr nach einem Life-Coach als nach einem Comedy-Programm.
Ja, und das braucht einfach keiner. Kein Mensch braucht einen weiteren Life-Coach.
Ja, das ist richtig. Also, oder? Wenn wir von heute irgendwas mitnehmen, dann das.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, also was du sagst, stimme ich dir völlig zu. Also Titel sind überbewertet. Also sie müssen natürlich irgendwie draufstehen und auch irgendwie neugierig machen. Aber am Ende des Tages ist es, sobald die Leute drin sitzen, wurscht, wie das Ding heißt.
Absolut, ja. Wie heißt denn dein Baby?
Ich habe noch keinerlei Namen beziehungsweise Solos. Also ich habe diese einstündige Geschichte war eine Benefizveranstaltung, ein Charity-Event, das ich zu meinem Geburtstag gemacht habe im Januar. Und da waren 70 Leute da, wo ich die Einnahmen dann komplett gespendet habe. Cool. Das ist was ich jetzt wahrscheinlich jährlich machen werde, so immer um meinen Geburtstag rum. Aber bis ich mal 90 Minuten wirklich habe, mit denen ich so zufrieden bin, dass ich sage, jetzt habe ich ein Solo, ist glaube ich schon noch ein Jahr hin oder so. Also da lasse ich mir auch Zeit.
Ja, das ist jetzt, also ich habe jetzt auch nicht mein zweites Programm, weil ich das Gefühl habe, dass ich so geil bin, dass ich jetzt schon zweimal 90 Minuten habe, sondern das ist in Österreich irgendwie so das Ding, dass man da einfach schneller Solos raushauen muss.
Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen die fehlende Infrastruktur in Anführungszeichen an Open Mics oder kleinen Shows.
Ja,
Weil, also so, jetzt haben wir ja in München und eben auch in Berlin und auch in Köln langsam ja so die Open Mic-Szenen. In Berlin kennst du sie ja auch relativ gut, wo man eben so sein Material ausprobiert, sich selber testen kann und wo einfach nichts passiert, wenn es mal schief geht. Und ich glaube, das ist was in Bayern lange, also als ich so angefangen habe, vor knapp 4 Jahren mittlerweile, habe ich das auch gemerkt, dass das eben genauso war. Und auch viele der Kabarettisten, die in Bayern unterwegs sind, sind eben genau so. Da brauchst du dieses Solo, um es verkaufen zu können. Das ist so der Gedanke, wo jetzt mit den immer mehr kleinen Shows auch davon weggegangen wird, dass du erstmal selber finden kannst, was du für einen Performer sein möchtest, bevor du Leute anlockst, die sich das dann 100 Minuten anhören müssen und du selber noch nicht mal weißt, was du mit ihnen vorhast. Das ist nicht das, was ich dir unterstelle, weil ich habe dich auf der Bühne gesehen, du weißt ja genau, was du vorhast mit den Leuten und was du kannst und was du machen möchtest. Aber ich glaube, in Wien, wie viele so kleine Shows, also es gibt, John Smile macht auf jeden Fall ein Open Mic. Ist das die einzige in Wien gerade?
Ah, das ist total schwierig, weil es gibt dann immer wieder Open Mics, die vielleicht ein halbes Jahr lang da sind und auf einmal sind sie wieder weg. Dann gab es so eine Hoch-Open-Mic-Konjunktur. Ich glaube, das war vor einem Jahr oder so. Da gab es auf einmal irgendwie so vier wöchentlich. Da hattest du viermal wöchentlich die Möglichkeit, irgendwo ein Open Mic zu machen, und dann plötzlich war wieder gar nichts. Im Sommer war es komplett lau. Also letztes Jahr fing der Sommer dann auch schon irgendwie so Anfang Mai an und ging dann bis September. Da war eine komplette Sommerpause. Da gab es dann gar nichts. Und genau, John Smile hat ein wöchentliches, der David Stockenreitner, das ist monatlich. Dann der Nico Nagel hat eins, der wechselt auch immer mal wieder die Locations, und dann ist es mal wieder wöchentlich, dann wieder 3 Monate Pause, dann wird es woanders gemacht, dann wieder ganz woanders. Und dann, also es ist irgendwie einige Sachen, die es gar nicht mehr gibt, die es mal gab. Es ist ganz schwierig in Wien. Also so wirklich ein konstantes Open Mic, das es jetzt seit Jahren gab. Genau, Aladdin hatte auch mal eins. In so einem Schuhgeschäft. Das war auch ganz
Okay.
witzig. Weißt du, kennst du so diese wahnsinnig coolen Schuhgeschäfte, die gleichzeitig auch ein Restaurant sind und gleichzeitig ein
Oh
Hotel und
wow.
gleichzeitig ein Kleider-Altmarkt, Second-Hand-Shop und dann auch aber eine Bühne? Also so war das.
Okay. Ja gut, aber das ist alles so, also es ist, würde es noch nicht sagen, dass du in Wien einfach mal eine Idee hast und dann spätestens 2 Tage später kannst du die einfach irgendwo mal ausprobieren.
Nein, das nicht. Es ist auch gefährlich, wenn man so wie in Berlin sagt, ja, ich gehe jetzt einfach mal eine Woche nach Wien und probiere ein paar Open Mics aus. Und wenn's dich blöd trifft, dann kann wirklich sein, dass gerade gar nichts ist. Und so, oder drei Sachen, die irgendwie gerade so aufeinander fallen. Ah ja, genau, die Sonja Pickard, die hat ein sehr, sehr cooles Open Mic am Sonntag, aber auch nur einmal pro Monat. Genau.
Okay, da muss ich mir mal aber auf jeden Fall mal was zurechtlegen. Schauen, ob es mal eine günstige Woche gibt, weil das ist was noch ganz oben auf meiner Liste steht, weil ich tatsächlich nicht nur nicht in Wien gespielt habe, sondern ich war in meinem Leben noch nicht in Wien und ich glaube, das ist was man erlebt haben sollte, oder?
Das stimmt, auf jeden Fall. Also Wien ist wunderschön und es lohnt sich. Also ich finde, es lohnt sich auch nur für 2 Tage oder für 2 Wochen. Wien hat so viel zu bieten. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich hier wohnen darf.
Du bist auch schon länger in Wien mit jetzt, oder?
Ja, 12 Jahre.
Oh, wow.
Das ist krass, gell?
Du warst am Konservatorium in Wien, oder? Ist es da
Genau, im Jänner kommt's,
losgegangen?
ja. Genau.
Und was hast du da dann studiert, gelernt?
Musical.
Oh.
Also, das ist das mit den Jazzhands.
Genau, der Sidestep, wo du einmal quer
Genau.
über die Bühne läufst.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, das finde ich super beeindruckend, weil das ist, glaube ich, wirklich, wirklich harter Alltag. Warst du dann wirklich so auf dem Weg, professionelle Musicaldarstellerin zu werden?
Ja, ich habe das gemacht, beruflich ein paar Produktionen und ich hatte dann auch, also es hat mich dann schon sehr zur Komödie, also zum Sprechtheater gezogen, weil ich das, also ich finde Musical eine sehr tolle Kunstform, aber es ist halt schon sehr auf Unterhaltung und teilweise sehr oberflächlich. Also Musical lebt halt von Effekten, von Show, von Fake it till you make it und das finde ich sehr toll anzusehen, aber ich fand es dann interessanter, eine Rolle am Sprechtheater zu spielen, weil das geht von der Arbeit mit dem Regisseur und von der Rollenerarbeitung geht es dann ein bisschen mehr in die Tiefe, wobei ich dann ziemlich, also ich habe hauptsächlich Komödien gespielt und da dann auch gemerkt, dass ich das einfach unfassbar schön finde, wenn die Menschen lachen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber die Jokes sind so schlecht, am liebsten würde ich die ja selber schreiben. Und ich glaube, das war dann auch so ein Punkt, der mich dazu bewogen hat, dann Comedy zu machen.
Und wie lange, also, oder machst du das jetzt noch, dass du auch Theater spielst ab und zu?
Also, theoretisch im Sommer, wenn es stattfindet, dann würde ich wieder nach, glaube ich, 3 Jahren oder 4 Jahren Theater spielen, Pension Schöller, kennst du das Stück?
Sagt mir nichts leider.
Da geht's so um einen Typen, der dem wird gesagt, dass so eine normale Pension ein Irrenhaus ist und der glaubt dann, dass all die Gäste da verrückt sind und dann geht es im Endeffekt darum, also jetzt ganz, ganz runtergebrochen, dass das Wahnsinn und Normalität ja so nahe beieinander liegen. Und genau, ist ganz ein cooles Stück und das würde ich im Weinviertel in Niederösterreich spielen, aber wir wissen noch nicht, ob das stattfindet, wegen den Veranstaltungsverboten und die Bundesregierung kann sich noch nicht genau festlegen, ob und wann und wenn, dann auch mit den Probekonditionen, die so dermaßen beschissen sind. Ja, das ist schwierig gerade, aber theoretisch würde ich jetzt im Sommer wieder spielen, genau.
Also das ist nichts, was du abgelegt hast, wo du gesagt hast, jetzt mache ich gerade Comedy, ich mache nie wieder Theater.
Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich dann viel mehr Comedy als Theater gespielt habe und dann kam jetzt das Angebot für den Sommer und dann, jetzt freue ich mich aber auch, also wenn das dann, wir gehen mal davon aus, dass das stattfindet, freue ich mich auch wahnsinnig wieder nicht als Isabel Meili, sondern als eine Rolle und diese Figur zu erarbeiten, da freue ich mich jetzt auch wieder sehr.
Sehr gut. Ja, das ist, also ich sage auch, das findet statt, auf jeden Fall.
Cool, sehr gut. Also dann wird es, also wenn du das sagst, dann
ja, genau. Ich rufe den Sebastian mal kurz an, ich habe seine Nummer.
Den Sebastian mal kurz, das ist ziemlich lustig, diese Formulierung. Ja,
das war nicht mal Absicht. genau, und aber du, weil du sagst, dass das immer in Österreich relativ schnell auf das Solo zugehen muss, wie lang war denn der Zeitraum zwischen deinem ersten Auftritt und deiner ersten Solo-Premiere von Schlampfenhalten?
Nicht so lange. Also ich glaube, ich habe im Oktober 2016 habe ich zum ersten Mal ein Open Mic gemacht und dann im März 2018 war die Premiere.
Okay, also doch 1,5 Jahre.
Ja.
Okay, na gut, das ist ja doch, also weil ich habe auch Kabarettisten hier in Bayern, in München erlebt, die haben einen 10-minütigen Auftritt gespielt, haben sich gedacht, ja, das gefällt mir, jetzt mache ich 100 draus und haben dann, du warst schon jemand, der sich dann auf jeden Fall noch ausprobiert hat. Und dann dein erstes Solo hatte ja auch so den gewissen roten Faden, als es darum ging, dass du ja außer Gefecht gesetzt warst für eine Zeit.
Genau, ja. Ich hatte ein Stimmbandödem und durfte nicht mehr reden. Und dann fand ich das auch ein bisschen scheiße und dann habe ich darüber ein Programm geschrieben.
Das ist aber, glaube ich, die beste Aufarbeitung, die man machen kann für sowas.
Ja, absolut. Absolut. Und das Schreiben war ein wahnsinnig gutes Ventil. Und teilweise habe ich einfach nur geschrieben, was ich so gemacht habe den ganzen Tag. Das war halt nicht viel. Und ich habe mich dann Man gerät halt auch extrem und verstärkt nochmal in diese Beobachtungshaltung und in diese Beobachtungsrolle, weil man nicht aktiv ja sich an Gesprächen beteiligen darf, sondern dann einfach nur zuhört und analysiert und beobachtet. Und das ist eigentlich ja super, also so gesehen.
Wie lange warst du damals ruhig gestellt?
Ich glaube, das waren so 2, 3 Wochen komplettes Schweigen und dann sukzessive, sehr langsam, sehr wenig wurde das dann gesteigert. Aber ich durfte dann schon ein paar Monate, also berufsunfähig und arbeitslos, also ich habe dann auch gerade gespielt. Ich habe die Schneekönigin gespielt, das war sehr schön. Das ist irgendwie so eine, für mich war das so eine mega Traumrolle irgendwie, weil ich das sehr. Diese Figur sehr faszinierend finde und dann musste ich die Tour absagen und war dann arbeitslos und berufsunfähig und durfte dann auch nicht, also es war so eine kleine Vorübung auf jetzt, auf die Isolation und Quarantäne. Ich durfte mich mit niemandem treffen, also schon, aber halt nicht in Kaffeehäusern, wo man dann automatisch zu laut spricht. Das Weggehen und Party machen in Clubs war sowieso. Da schreit man sich ja nur an. Das ging natürlich auch nicht monatelang. Und ich durfte echt nur sehr, sehr leise und sehr wenig reden. Und dann überlegt man sich dann echt bei jedem Wort so, ist das wirklich notwendig? Muss ich das jetzt wirklich sagen oder könnte ich jetzt einfach
Das ist
mal.
aber das perfekte Training, oder? Fürs Schreiben. Weil als Comedian auf der Bühne versuchst du es ja auch immer so knackig wie möglich zu formulieren.
Ja, das stimmt. Absolut. Und
Wahrscheinlich was
wenn.
du unbewusst dann mitgenommen hast.
Ja, vielleicht. Wobei, also jetzt rede ich einfach wieder wie ein Wasserfall. Jetzt muss ich das alles überkompensieren und kann gar nicht mehr aufhören zu reden die ganze Zeit.
Das ist aber super. Aber war das dann so der rote Faden? Also wie viel von deinem ersten Programm ging es dann darum oder war das wirklich nur so die Rahmenhandlung in Anführungszeichen?
Ja, es ging eigentlich schon sehr viel. Viel darum. Also es ging einfach, also es war einfach so quasi so meine zusammengekürzte Lebensgeschichte. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, dann bin ich nach Wien, dann habe ich diese Musical-Ausbildung gemacht und dann wurde ich zum Schweigen verpflichtet und was ich dann in dieser Zeit gemacht habe. Also dann analysiere ich irgendwas, was ich im Fernsehen gesehen habe oder mache mich über diese YouTuber lustig, die ich tatsächlich vorher noch nie gesehen habe irgendwie. Und mich auch nie, noch nie damit beschäftigt habe. Und dann, wenn man so wahnsinnig viel Zeit hat, dann macht man halt ganz, ganz komische Dinge. Oder merkst du nicht jetzt in der Quarantäne auch oder Isolation oder wie man das auch nennen möchte, dass du Dinge tust, die du vorher nicht getan hast und
Ja, allerdings. Also ich trinke wieder Alkohol zum Beispiel. Nee, also es ist auf jeden Fall was, das ist so, für mich hat sich so mein komplettes Berufsleben, also es hat sich nicht verändert, aber irgendwie doch vom Mindset auf den Kopf gestellt, weil ich war vorher Stand-up-Comedian, der das Glück hatte, einen Autorenjob zu haben und jetzt bin ich Autor. Und das ist ein gravierender Unterschied, habe ich gemerkt, irgendwie, weil wenn du dein Hauptaugenmerk irgendwie auf die Auftritte und auf die Karriere legst und auf einmal fällt dir das weg, dann bist du halt berufstätig. Zwar mit einem absoluten Traumjob, aber irgendwie ist es dann doch wieder ein Job. Das ist so
Ja.
das, was mir am meisten auffällt, gerade, dass sich das irgendwie alles so ein bisschen gedreht hat. Und ja, also ich lerne meine Wohnung jetzt kennen und schätzen.
Oh, schön. Seid jetzt per Du. Habt ihr
Ja,
das Sie ab?
genau.
Ah, sehr schön.
Ja, weil um mir die Wohnung zu leisten, musste ich bisher sehr wenig Zeit in ihr verbringen. Und das ist jetzt durchs Homeoffice alles anders geworden. Also ich versuche immer schon, das Gute daran abzugewinnen. Wie ist es bei dir gerade? Was sind die Vorteile, die du aus den letzten Wochen ziehen kannst?
Ich koche sehr viel und viel gesünder als sonst. Weil, also das ist wahrscheinlich auch eine Ausrede, aber ich hatte bis jetzt immer die Ausrede, ich habe zu wenig Zeit, um gut und gesund zu kochen. Und jetzt koche ich viel öfters und gesünder. Ja, und das mit dem Wandern, also das ist so unter der Woche, einfach mal irgendwo rausgefahren bin, um zu wandern. Das habe ich vorher eigentlich auch nicht gemacht. Ich telefoniere sehr viel. Auch mit Freunden, mit denen ich sonst weniger Kontakt habe. Also schon, aber jetzt nicht so, dass man sich wöchentlich oder jeden dritten Tag anruft. Das ist auch sehr schön.
Ja, ich merke das auch, dass man sich jetzt wieder mit Leuten zusammenruft, die sowieso nicht in derselben Stadt wären. Also durch diese ganzen Geschichten fängt man jetzt auch auf einmal auch an, Kontakt zu Leuten aufzubauen, zu denen man sonst normalerweise nicht so viel Kontakt hat, weil sie eben räumlich sehr von dir getrennt sind. Aber das ist ja auch super. Also auch das ist ein Vorteil. Ich glaube, es wird sich sehr, sehr viel ändern, nicht nur von den Umständen, sondern auch eben so von den Gepflogenheiten einzelner Menschen. Also wie gesagt, wenn man versucht, da wirklich das Positive draus zu ziehen, kann man auf jeden Fall was finden, denke ich mir.
Glaubst du, dass das dann langfristig wirklich anhält oder dass das so ein Wunschgeschwafel ist? Weil es wäre natürlich, ich meine, dass man erlebt natürlich auch viel Hilfsbereitschaft oder Dankbarkeit oder ist selber redet zum allerersten Mal mit den Nachbarn und sagt, soll ich was einkaufen gehen oder so. Das ist ja alles extrem schön, aber glaubst du, dass das anhält dann oder dass das dann wieder beim Alten ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, je länger es dann her sein wird, dass wir wieder Normalzustand haben, desto eher vergeht das. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann wieder gemütlich wird oder wieder in seine alten Muster verfällt. Aber man hat auf jeden Fall so diesen Zeitraum, an dem man sich zurückerinnern kann, wo man sich denkt, Moment mal, damals haben wir das ja alle so gemacht und das war ja auch ganz schön. Das ist, glaube ich, schon was, was man ab sofort im Hinterkopf haben kann, wenn es darum geht, ob man sich jetzt da irgendwie solidarisch für irgendwas zeigen soll oder nicht. Dann erinnert man sich dran, dass das da so ein paar Wochen gab, wo wir das mussten oder gerne gemacht haben, dann ist das, glaube ich, schon was. Ob das jetzt generationenübergreifend passieren wird, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
Ja, das wird sich alles weisen dann.
Ich würde nochmal gerne auf dein Programm, auf dein erstes zurückkommen. Wie oft hast du das denn gespielt?
Also solo waren es, glaube ich, so an die 25 Mal.
Über welchen Zeitraum? So
Zwei
ein Jahr,
Jahre.
2 Jahre?
Ja.
Und ich frage hier gerne gemeinerweise immer nach dem kleinsten Solo, das man gespielt hat, nach dem am schlechtesten besuchten, kann man auch sagen.
Das waren 12.
Aber du hast durchgezogen, volle Länge.
Ja. Ja, ich spiele immer. Also ich würde auch vor zwei oder vor einer Person spielen. Ich finde irgendwie auch, dass das dazugehört und dass das ganz wichtig ist und dass man als junger Künstler, wenn man jetzt tatsächlich glaubt, dass man von Anfang an in 200 der Seelen spielt, dann finde ich das nur unfassbar arrogant und unrealistisch auch. Und was ist dein Minusrekord?
Ich habe diverse so Halbsolos, so 40, 45 Minuten Sets vor. Also ich glaube, ich habe das jetzt 10 Mal oder so gemacht, dass ich 40 oder mehr als 40 Minuten gespielt habe und 2 Mal davon vor mehr als 15 Leuten. Und das ist, wie du sagst, es ist eine gute Schule. Irgendwie, aber es deprimiert doch sehr. Also du hast natürlich recht, dass man nicht davon ausgehen soll, dass es immer von Anfang an schon so gut läuft, dass man vor 200 Leuten spielt. Aber ich denke mir halt auch teilweise, dass es wirklich sehr mühsam ist. Also ich hatte das Erlebnis letztes Jahr im Sommer, als ich im Wirtshaus bei dem Sommerspecial in Köln 4 Termine spielen durfte. Und das war halt die heißeste Woche des Jahres. Und das heißt, ich habe insgesamt, glaube ich, 14 Leute da gehabt, über 4 Tage verteilt. Am Montag war es der Günther. Dienstag waren es 2 Leute, Mittwoch habe ich dann 11 Leute gehabt und Donnerstag nochmal 2. Und
Ah, krass.
den Mittwoch habe ich dann gespielt für die 11 Leute, so 35 Minuten. Aber bei den anderen habe ich dann gesagt, so jetzt, schön, dass ihr hier seid. Wir können uns jetzt gerne unterhalten. Ich habe mich auch mit den Leuten dann unterhalten und die dadurch ein bisschen bespaßt. Aber mich jetzt da auf die Bühne stellen und in ein Mikrofon zu sprechen, wo ich mich auch einfach an den Tisch setzen kann, von denen habe ich dann, hab ich dann lieber das gemacht. Aber wie war also das waren ja nur in Anführungszeichen 35 Minuten. Wie war dein 90-minütiges Solo für 12 Leute?
Also diese 12 Menschen waren irgendwie mega gut drauf und ich erinnere mich da sehr gerne daran und ich habe das als total tollen Abend in Erinnerung. Das war eine super Stimmung, erstaunlicherweise, und das war irgendwie sehr, sehr cool. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht das, was ich lernen kann oder mitnehmen kann, dass die Quantität des Publikums nichts mit der Qualität des Abends zu tun hat irgendwie. Und ich habe auch schon vor viel, viel mehr Menschen gespielt, wo das aber, da war aber viel weniger Resonanz, da kam viel weniger zurück, oder ich habe ihm zu wenig gegeben, was auch immer, dass ich das irgendwie so mitnehmen konnte und mir gedacht habe, naja, wenn jetzt heute unter 20 Leute sind, das heißt ja nicht, dass es schlecht werden muss oder dass es ein Kackabend wird. Im Gegenteil, es kann mega gut werden.
Es hängt natürlich auch immer sehr viel vom Raum ab, wie viele, also wie verteilt die Leute sitzen. Je enger die beisammen sitzen, desto besser kann auch die Stimmung werden. Ich habe eins dieser Halbsolos vor so 11 Leuten oder so in Regensburg gespielt und das war aber auch nur so ein ganz kleines Jugendzentrumraum. War ein echt schöner und gut ausgestatteter Veranstaltungsraum, aber wirklich sehr, sehr klein. Und dann saßen halt diese 11 Leute trotzdem über 4 Reihen verteilt. Also, ja. Aber trotzdem nah genug beieinander. Also das geht schon, aber es ist doch mühsam. Also ich denke immer so, ab 25, 30 Leuten kann man von einem Publikum sprechen. Wie würdest du sagen, hast du dich anders verhalten in dem Moment als bei der Premiere vor 200 Leuten? Also bist du mehr auf die einzelnen Leute eingegangen?
Nein, ich habe das Gefühl, das war relativ gleich. Ja, ich habe mir irgendwie, also auch diese Nähe, die das dann schafft, dass es so eine intime Sache wird irgendwie. Mhm. Das habe ich mir dann gedacht, das muss ich vielleicht mitnehmen. Und das ist ja das, was ja zum Beispiel dann Comedy unterscheidet von anderen Kunstformen, die so ein bisschen anonymer wirken. Und Comedy, da kann man wirklich so eine Nähe schaffen und so dieses so, hey, quasi ich erzähle jetzt mal 90 Minuten meine Story und danach seid ihr dran. Also gut, ich höre da nicht mehr zu, aber also so ein bisschen, das klingt jetzt richtig assi. Ja, irgendwie. Und bei der Premiere war es irgendwie auch so, dass ich auch auf einzelne Leute oder einzelne Lacher, die ich dann irgendwie kommentiert habe und da war eigentlich lustigerweise gar nicht so ein krasser Unterschied, so vom Gefühl.
Okay, das finde ich sehr gut und sehr interessant, weil ich habe das schon gemerkt, wenn du so wenig Leute da hast, dann ist das, oder dann fühlt sich das für die auch komisch an, wenn du einfach nur dein Programm runterspülst. Also ja. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich die viel mehr einbeziehen muss, dass ich viel mehr also relativ früh ins Crowdwork gehe und die Leute frage, was die so machen, um das dann möglichst oft aufgreifen zu können, was du bei 200 Leuten eben nicht machen musst, weil das da eine deutlich klarere Trennung ist. Ja. War das bei dir aber nicht so dann für die 12 Leute?
Ja, ein bisschen, aber ich habe da auch das Gefühl, dass es irgendwie, ich glaube, das war so beim ersten, bei dem ich angefangen habe, dem war so ein bisschen unangenehm zu reden und dann will ich da auch nicht groß jetzt noch drauf rumreiten, weil wenn das den Leuten unangenehm ist, ich will ja nicht, dass es für sie ein unangenehmes Gefühl ist irgendwie. Ja. Aber mir ist jetzt gerade eine Geschichte eingefallen. Ich habe mal irgendwo gespielt, da waren auch, ich sage jetzt nicht den Namen, da waren auch sehr, sehr wenige Leute bei meinem Solo und der Theaterbesitzer, der Typ, der mich angekündigt hat, also da waren, glaube ich, so 25 Leute, was eigentlich okay ist. Also ich habe auch nicht mehr erwartet, das war auch an Ort sehr, sehr, sehr weit weg von meinem Zuhause, wo ich auch gedacht habe, hey, ich bin froh, wenn da überhaupt wer kommt, das finde ich schon toll. Und dann hat er mich angekündigt als, ja, jetzt kommt eine sehr, sehr unbekannte junge Künstlerin und ja, ihr merkt, es sind noch richtig wenig Leute da, also wenn schon so wenig Leute da sind, dann muss ich auch mal jedem Hallo sagen, das ist ja echt, ja, bei uns haben auch, dann hat er wirklich, der hat mich dann immer weiter runtergeredet und ich war auf so einem Unter-Nullpunkt, als ich dann angefangen habe, dass ich das Gefühl hatte, ich musste die erste Viertelstunde das nicht so aufwärmen vom Nullpunkt, sondern von so minus 1000 irgendwie, das war so arg. Und dann hat er so noch so gesagt, ja, und da haben ja auch schon ganz Große gespielt, die wir dann groß gemacht haben, dadurch, dass sie da gespielt haben. Aber Gott. Bei denen waren auch noch mehr Leute da als bei der Isabella. Das war wirklich so, Alter, das ist ein bisschen gemein gerade.
Oh, das ist, also ich habe das auch schon öfter erlebt, dass es so Leute gibt und auch so, ich habe ja die Tourbegleitung für den Bayerischen Kabarettisten gemacht und bei dem gab es ja auch immer wieder mal so dann, dass der Veranstalter oder sogar der Bürgermeister irgendwie vorher kurz was gesagt hat. Und es war meistens so in die Richtung, wie du erzählst, also nicht so krass, aber schon so, dass ich mir denke, machst du das gerade absichtlich? Also willst du, dass der einen schwierigen Einstieg hat?
Mhm.
Und einmal hatte ich das, wo ich für einen anderen Kabarettisten mit dem zusammen, da hat er mich auch gefragt, ob ich für ihn eröffnen möchte bei so einer kleinen, auch so eine Benefizveranstaltung, obwohl so klein war die gar nicht, es waren auch über 100 Leute. Und da ging es eben um ein kleines Mädel, das leider eine Krankheit hat und wo es darum ging, da eben Spenden zu sammeln, dass da was erforscht werden kann, weil das eine seltene Krankheit ist. Und da war der Vater von dem Kind vorher auf der Bühne und hat dann da auch mit dem Vorstand von dem Verein oder wer auch immer das organisiert hat, dann drüber gesprochen, warum wir hier sind und wie dankbar er ist und wie gut und also wie den Umständen entsprechend gut es seiner Tochter geht. Und hier ist Michael Mauder.
Das war dann so. Scheiße. Oh
so
mein Gott.
Ungefähr die Stimmung, in die ich dann hineinspielen durfte. Aber es hat überraschend gut funktioniert. Also das war ja dann doch ein positiver Grundgedanke, weil es darum ging, dass wir ja den Mädchen helfen werden, dadurch, dass wir alle hier sind. Aber in dem Moment, wo das dann so immer tiefer runterging, dieses Gespräch, dachte ich, okay, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Voll. Und kannst du dich so an die schlimmste Ankündigung erinnern, die du jemals gekriegt hast?
Mir fällt sofort was ein. Einmal habe ich auch irgendwo mitten am Arsch der Welt, mitten im Frankenland gespielt bei einer Veranstaltung, wo der Moderator sich gut vorbereitet hat, dass er wirklich von meiner Webseite die Biografie sich angeguckt hat und sich scheinbar auch was dazu aufgeschrieben hat. Und er hat es wirklich geschafft, jeden einzelnen kleinen Gag, den ich in meiner Bio drinstehen hatte, zu verhauen.
Oh.
Also nicht nur schlecht zu timen, sondern einfach die paar Wörter, die jetzt wichtig gewesen wären, auszulassen oder irgendwie falsch zu formulieren. Und dann war das wirklich so irgendwie lustig gemeint, jetzt meinen Lebenslauf vorher aufzusagen, aber halt in keinster Weise lustig, sondern einfach nur sehr seltsam formuliert.
Oh.
Und das war so meine Anmoderation. Was war denn nach dieser einen dramatischen Solo-Ding, fällt dir noch was ein, irgendwie bei einer Mixshow oder so?
Ja, also es ist so, also meistens läuft es dann, also schlechte Anmoderationen laufen meistens darauf hinaus, dass es einer total gut meint, dass jetzt eine Frau kommt, aber es geht immer in die Hose.
Ach Gott, ja.
Und ich wurde schon, also so, ja, weißt eh, so die Sachen wie bei uns dürfen auch Frauen auftreten und die nächste, die kommt, ist eine Künstlerin, ein Mädchen. Und ich denke mir so, Alter, wie Mädchen kann man sein mit 33? Also, die schlechtesten und Anmoderationen, das hatte meistens damit zu tun. Und irgendwie ist mein Name schwierig, was mich aber wundert. Gut, ich kenne den auch schon länger, natürlich ist es für mich nicht schwierig, aber ich wurde schon mit Melli angekündigt, ich wurde schon mit Lisa Müller angekündigt. So,
was?
Ja, von Isabel Meili, wie kommt man auf Lisa? Also Isabel und Lisa, irgendwie das verstehe ich noch,
da gibt es einige. Ja, also das ist auch was im Gehirn mancher Moderatoren vor sich geht, wenn jetzt weibliche Comedians auftreten, ist mir auch völlig fremd. Was ich ja wirklich gefressen habe, ist die jetzt kommt was ganz Besonderes.
Oh, wow. Ja.
An Moderation. Ja. Aber gut, ich glaube, da wollen wir jetzt nicht runtergehen, dieses Loch, sonst steigere ich mich
da
noch ein.
Genau, da würden wir jetzt einen riesen Fass aufmachen.
Ja. Definitiv. Stattdessen würde ich dir meine zwar Abschlussfrage, die du aber gerne in jedweder Länge beantworten darfst, gerne stellen. Und zwar, was ist denn jetzt so, wenn das zweite Programm dann endlich wieder laufen darf, dein kurz-, mittel- und langfristiger Karriereplan?
Wow. So eine ganz kleine
Frage zum Abschluss.
Wow. Sowas habe ich zum letzten Mal bei einem Bewerbungsgespräch gehört. Und das war,
wo siehst du dich in 5 Jahren?
Genau. Also vor 15 Jahren, als ich ein Bewerbungsgespräch hatte. Das ist mal eine Frage. Wollen wir nicht wieder mit, was ist deine Hassbeschäftigung im Haushalt zurück?
Ja, ich steigere mich, was die Intensität meiner Fragen angeht. Wir können es auch anders formulieren. Was ist denn so dein großer Traum?
Mein großer Traum ist, dass ich sehr, sehr oft spielen kann und dass ich die Spielfreude nie verliere. Also, das ist trotz der Häufigkeit und den vielen, vielen Rumtouren und es wird ja dann schon irgendwann Gewohnheit und Alltag, dass ich aber diese Lust und diese Spielfreude, die ich habe und dieses, es ist irgendwie noch immer was Besonderes ganz oft. Mhm. Das hoffe ich, dass ich mir das immer beibehalte.
Wie ist es denn da, dass ich jetzt doch noch eine andere Frage stelle, aber wie viel hast du denn über die 25 Termine an deinem ersten Programm gearbeitet und wie viel hast du davor, auch am zweiten Programm noch zu arbeiten? Weil das ist, glaube ich, was viel davon ausmacht, ob man ja noch Lust hat, das weiter zu spielen oder nicht.
Also meinst du, ob ich das Programm an sich, ob ich daran gearbeitet habe, schon während?
Ja, also nicht nur, was das Optimieren angeht, irgendwie von der Reihenfolge und der Länge der einzelnen Nummern her, aber irgendwie auch mal was komplett Neues hinzufügen oder was ein großes Stück rausschmeißen und so.
Ja, ständig bei jedem. Also ich glaube, dass jede Show ein bisschen anders war. Und ich habe dann auch gegen Ende vom ersten habe ich schon Sachen fürs zweite ausprobiert und einzelne Sachen genau umgeändert, Reihenfolge geändert, nochmal einen anderen Joke oder eine andere Punchline gefunden, Dinge ausprobiert, dann doch nicht beibehalten. Da war sehr, sehr viel Bewegung drin eigentlich. Also für mich war das irgendwie immer, eigentlich immer was anderes, ein neues Programm, also nicht ganz neu, aber und ich glaube auch, dass die Premiere und die Derniere, das waren fast zwei verschiedene Shows.
Okay, das ist ja super. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man Angst davor hat, dass es irgendwie zu eintönig wird, wenn man da viel dran arbeitet. Wie ist es denn, wenn du eine neue Idee hast und eine neue Nummer schreibst? Weil gerade hier in der Münchner Szene gibt es ja sehr viele Puristen, die ja schnell irgendwie Themen als hacky, als irgendwie schon 100-mal gehört und sehr, sehr unoriginelle Prämissen irgendwie abtun. Wie ist denn so deine Einstellung dazu?
Ja, es ist mega unterschiedlich. Manchmal denke ich mir, boah, das ist voll die gute Idee und dann probiere ich es beim Open Mic und denke mir, nein, es ist voll nicht die gute Idee, da hat keiner gelacht. Aber ich probiere Sachen auch schon dreimal aus. Also ich mindestens, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann schmeiße ich es nicht gleich weg, sondern schiebe erstmal die Schuld aufs Publikum und probiere es nochmals.
Ja. Aber so inhaltlich irgendwie alles, was dir unterkommt, weil es gibt ja viele Leute, die jetzt irgendwie, wenn die eine Idee haben zu einem Witz über die Deutsche Bahn, dann lassen die den lieber sein, weil schon 100 Witze über die Deutsche Bahn gemacht wurden. Bist du so jemand oder würdest du eher sagen, was Lustiges ist, nehme ich?
Nein, ich versuche schon, eine gewisse Originalität zu haben oder gerade so, also Deutsche Bahn finde ich ein super, super Beispiel, das versuche ich schon zu vermeiden. Es sei denn, ich bin davon überzeugt, dass der Twist so dermaßen genial ist und dass noch nie irgendwer das so von dieser Seite betrachtet hat, dann glaube ich, würde ich schon nehmen, die Thematik. Aber es gibt auch Sachen, also zum Beispiel die weibliche Menstruation, wo jetzt auch viele sagen, boah, jeder weibliche Comedian muss jetzt drüber reden und jeder muss jetzt da was sagen. Und ich finde halt so, ja, weil es auch mega wichtig ist. Und ich finde dann auch, man kann nicht oft genug darüber reden. Klar muss der Joke schon auch gut sein, aber ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich nicht darüber rede, sondern darüber singe. Und okay. Das ist zum Beispiel, wo ich sage, das ist mir auch scheißegal, wenn jetzt wer sagt, boah, muss da jetzt wirklich jeder drüber reden, wo ich finde, ja, müssen wir, weil es immer noch zu tabuisiert wird, weil wir immer noch nicht genug darüber geredet haben. Wenn wir an einem Tisch sitzen und eine Frau nicht heimlich nach einem Tampo fragen muss, sondern das ganz offen machen muss, dann können wir von mir aus damit aufhören, aber vorher finde ich, na.
Sehr gut. Das heißt, du würdest du es auch als mittel- oder langfristiges Karriereziel ausschreiben, da gegen die Tabuisierung gewisser Themen was zu machen?
Ja, schon, ja. Also es ist,
Und
Es ist bei dem ganzen Unterhaltungsdings, denke ich mir, gibt es schon noch ein paar Themen, wo die mir einfach am Herzen liegen und wo ich darüber reden muss, weil ich nicht anders kann.
Das ist ja auch super. Und ich denke, das ist auch was, was einen als Performer so gewissermaßen ausmacht, dass man sich auch ein paar Themen vornimmt, die einem einfach persönlich wichtig sind, dass man das mal in den öffentlichen Raum hinausgebrüllt haben möchte. Im besten Fall natürlich lustig, weil sonst kommt keiner.
Ja.
Noch eine letzte Frage zum langfristigen Ziel. Was ist ein Traum-Venue? Irgendein Ort, irgendein Theater, wo du gerne mal solo spielen würdest?
Also das Bernhard Theater in Zürich, das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, ich kenne die ganzen krassen Sachen zu wenig in Deutschland, aber nennen wir es mal halt die ganzen krassen Sachen in Deutschland. Da würde ich gerne überall mal spielen. Ja, also jetzt mit dem Casanova ist schon auch ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, dass ich da meine Premiere spielen durfte in Wien. Das war schon krass. Das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Das hätte, also wenn irgendwie bei der letzten Premiere vom ersten Programm wer gesagt hätte, hey, dein nächstes spielst du dann im Casanova, dann hätte ich gedacht, ja, deine Mutter, niemals. Und dass das jetzt so funktioniert hat, das war schon sehr, sehr krass. Irgendwie. Und was sind deine?
Uff, siehst du, die Rückfrage hat noch keiner gestellt. Mein Traum-Venue ist, ich denke immer sofort an den Zirkus Krone hier in München,
Oh
weil das
ja.
einfach auch was ist, wo viele Idole von mir schon gespielt und irgendwie DVDs aufgezeichnet haben.
Ja, den nehme ich auch.
Sehr gut. Wunderbar. Dann einigen wir uns doch auf den. Das finde ich super.
Ja.
Isabel, dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Dann sind wir hiermit am Ende. Hat mich sehr gefreut. Möchtest du noch irgendwas pluggen, irgendwas in die Welt hinausschreien?
Nein, ich fand es auch sehr schön und ich habe mich total gefreut, mit dir zu plaudern. Und
Gleichfalls.
alle Menschen, die bis jetzt zugehört haben, ich finde es toll, dass sie nichts Besseres zu tun haben.
Okay. Alles klar. Ja, wahrscheinlich sind sie eingeschlafen, gehe ich mal schwer davon aus, weil
Ja.
das ist die meisten Leute hören Podcasts zum Einschlafen.
Ah, wirklich? Oh, jetzt.
Ja, ich glaube schon. Also
So.
dann sollten wir nicht mehr zu sehr rumschreien.
Die Illusion
Ich
ist gerade
sag.
geplatzt. Okay, aber okay.
Na gut. So, damit können wir doch jetzt schön rausgehen. Ich sage vielen Dank, Isabel, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr tatsächlich noch wach seid. Schreibt mir doch am besten einfach mal über Instagram, wann ihr diesen Podcast gehört habt und wann ihr eingeschlafen seid. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war mein Gespräch mit Isabel Miley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr diese Folge teilen würdet. Am leichtesten geht es über die Instagram-Stories oder vergleichbare Social-Media-Outlets. Folgt dem Podcast gerne auf euren Podcatchern oder wo auch immer, dass ihr nichts mehr verpasst. Am Dienstag geht es weiter mit der nächsten Pandemiepause und am Freitag gibt es das nächste Interview. Wenn ihr noch mehr zum Podcast erfahren wollt oder direkt mit mir in Kontakt treten wollt, dann folgt mir doch auf der Instagram-Seite Warum Comedy. Und ansonsten hören wir uns entweder am Dienstag oder am Freitag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis dahin.